Flucht ist aus der Perspektive des Staates nicht kriminell. Aber was wir in der Praxis sehen, ist, dass diese Migration im weitesten Sinne, Flucht auch, Flucht und Migration kriminalisiert wird.
Willkommen zum Podcast Melting Pot. Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Heute mit mir Laura und Janasch.
Hallo.
In der letzten Folge haben wir mit Philipp Schäfer unter anderem über den Begriff der Willkommenskultur gesprochen. Ein Begriff also, der insbesondere mit der Fluchtbewegung in Richtung Europa 2015 in Verbindung gebracht wird. Und wir haben über seine Forschung zu etablierten Provisorien gesprochen, also die Institutionalisierung von Vorläufigkeit, durch die Geflüchtete räumlich, zeitlich und moralisch auf Distanz gehalten werden. Daran werden wir heute inhaltlich ein bisschen anschließen können und richten den Blick auf Grenzorte in Europa und sprechen darüber mit unserem heutigen Gast Eva Spiekermann. Hallo Eva.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du uns heute zugeschaltet bist, sogar live aus Frankreich, denn Eva ist Doktorandin am Center for Criminology der University of Oxford und befindet sich derzeit direkt in ihrer Feldphase. Und ist deswegen in Frankreich, was ja immer eine besonders spannende, wenn nicht mindestens auch eine stressige Zeit ist. Umso mehr freuen wir uns, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in deine Forschung zu geben und mit uns darüber zu sprechen. Und mit Eva haben wir aber auch eine Gesprächspartnerin, die auch die Seite der Praxis gut kennt, denn sie arbeitet derzeit für eine NGO, die Kampagnen unterstützt, um etwa Studierende dazu anzuleiten, Kampagnen zu starten, um über die Rechte von Migrierten zu informieren. Und genau, mit ihr sprechen wir heute über ihre Forschung, über ihr Promotionsvorhaben. Zunächst starten wir aber wie immer mit den Entweder-Oder-Fragen.
Genau, und um dich da ein bisschen näher kennenzulernen, und ich weiß ja so ein bisschen, dass du ein Mensch ist, der sehr global unterwegs ist. Und du warst lange Zeit in Frankreich und auch in Großbritannien hast du, also oder genau. Lebst du eigentlich. Jetzt hast du ja diese verschiedenen Orte kennengelernt und hast du da vielleicht eine Präferenz, was die Sehenswürdigkeiten angeht? Bist du ein Fan des Eiffelturms oder magst du das London Eye lieber?
Ich glaube, ich bin, obwohl ich gerade in London bin und wohne, auch seit mehreren Jahren, würde ich mich, glaube ich, eher für den Eiffelturm entscheiden.
Okay, das hohe Gerüst sozusagen.
Genau.
Okay, ja, wir bleiben in Frankreich und wir bleiben in England und auch bei den Klischees. Wir würden gerne wissen, Kaffee oder Tee?
Kaffee, auf jeden Fall Kaffee. Da würden meine britischen Freunde und Freundinnen und Mitmenschen mir widersprechen, aber ich bin auf jeden Fall auf der Kaffeeseite.
Sehr gut, da bist du bei mir in guter Gesellschaft. Und unsere dritte Frage, die stellen wir jedem unserer Gäste, und zwar nach den Forschungsmethoden. Und bei dir ist das besonders spannend, weil du die erste Kriminologin bist, die wir zu Gast haben. Und wie forschst du da, also forschungsmethodologisch? Bist du da qualitativ oder eher quantitativ unterwegs?
Ich bin qualitativ unterwegs. Also auf jeden Fall Quali.
Okay, spannend. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein, aber zunächst vielleicht gebe ich über an Laura.
Genau, vielleicht, wir kommen da jetzt auch schon direkt drauf zu sprechen. Ah. Ich habe es nämlich zu Beginn schon kurz erwähnt, wir sprechen ja heute auch über Grenzorte und da gibt es ja auch unterschiedliche Formen der Orte, wo Menschen eben ankommen. Aber deswegen vielleicht ganz kurz zu Beginn, damit auch unsere ZuhörerInnen vielleicht ein Verständnis dafür kriegen, was sind Grenzorte überhaupt, was kann man sich darunter vorstellen, also wodurch zeichnen sie sich aus?
Genau, also ich glaube, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Interpretationen von Grenzorten. Mhm. Ich interpretiere oder sehe Grenzorte im weitesten Sinne, also jenseits von dieser Linie zwischen Nationalstaaten, die man auf Karten sieht zum Beispiel. Ich sehe Grenzorte als Orte, wo die Mobilität von Menschen und die Entscheidung darüber, ob sie in ein Land einreisen dürfen oder dort auch leben dürfen, dort Asyl, einen Asylstatus bekommen, zum Beispiel, dass es Orte sind, wo diese Entscheidungen verhandelt werden oder auch, wo sehr oft der Zugang zu einem Nationalstaat aktiv verhindert wird. Also es können tatsächlich auch an Grenzen sein, also wie hier in Calais an der englisch-französischen Grenze, aber es können auch Orte innerhalb von Nationalstaaten sein, wie zum Beispiel Abschiebungszentren oder auch Aufnahmeeinrichtungen in Griechenland zum Beispiel. Hotspots würde ich auch als ein, die sogenannten Hotspots würde ich auch als ein Grenzort bezeichnen. Also es ist im weitesten Sinne Orte, wo Mobilität von bestimmten Menschengruppen, oft auch rassifizierten Menschen verhandelt wird.
Und du hast auch gerade ja Calais als Beispiel angebracht. Und gerade in Calais, da sehen wir auch gerade das Provisorische sehr gut und können das auch sehr gut beobachten. Und du warst dort ja auch für einige Zeit und hast Freiwilligenarbeit geleistet. Vielleicht kannst du uns zunächst ein bisschen davon erzählen. Und also wie sah die Hilfe vor Ort aus, die ihr geleistet habt? Was habt ihr beobachten können?
Genau. Ja, ich bin vor ungefähr 4 Jahren nach London gezogen und habe mich zum Anfang meiner Zeit entschlossen, dass ich, da war ich gerade noch auf Jobsuche und es war insgesamt eine Phase, wo ich mich orientiert habe, wie geht's jetzt weiter. Da habe ich mich entschlossen, nach Calais zu kommen und oder zu gehen. Und full disclaimer, ich bin auch gerade hier, hatte Laura ja auch am Anfang schon gesagt, für meine Feldforschung nach 4 Jahren wieder zurückgekommen. Und da habe ich mich damals entschlossen, ich möchte nach Calais an die Grenze, um zu unterstützen im weitesten Sinne. Da hatte ich noch gar nicht so eine klare Vorstellung, was ich hier machen würde. Ich habe mich dann engagiert bei einer Organisation, die im weitesten Sinne humanitäre Hilfe leistet. Also man muss auch dazu sagen, vielleicht ein kurzer Hintergrund zur Situation in Calais an der Grenze hier. Es ist ein Ort, welches seit 30 Jahren so ein, wie gesagt, sehr viele Provisorien, wie du meintest, so Provisor, also ich glaube, das ist ein gutes Wort. So, es ist im Endeffekt eine Grenze oder ein Ort, wo Menschen irgendwie sind, die zum größten Teil versuchen, nach England zu gehen und hier feststecken auf eine Art und Weise. Und dieser Ort ist davon charakterisiert, dass es keine staatlichen Strukturen gibt, keine staatlichen Strukturen gibt, um diese Menschen aufzunehmen, zu behausen. Und also Migranten und Migrantinnen leben auf der Straße in sehr provisorischen Camps, die in Zelten zum Beispiel, an den Rändern, an verschiedenen Orten, an den Rändern von Calais. Und gleichzeitig gibt es ein sehr hohes Aufgebot von Polizeieinsätzen und auch insgesamt ja alles ja sehr viele Infrastruktur, die Menschen darin hindern sollen, rüber nach England überzutreten und zu gehen. Und dadurch, dass es einfach keine staatlichen Infrastrukturen gibt, die damit zu tun haben, mit der Aufnahme zu tun haben, mit dem Verwalten von Asylanträgen, also es gibt einfach gar keine Infrastruktur auf dieser Seite, machen viele nichtstaatliche Organisationen die Arbeit, die vielleicht eigentlich der Staat oder ganz sicher eigentlich der Staat machen sollte, nämlich Verteilung von Zelten, von Kleidung, von Essen, mehrere tausend Mahlzeiten am Tag werden gekocht und verteilt, Wasser wird verteilt. Und ich hatte damals mich am Anfang bei einer kleineren Organisation engagiert. Wir haben Zelte verteilt und auch Kleidung und dann hinterher mich bei einem Projekt engagiert, das heißt Human Rights Observers. Und da ging es eher um die Beobachtung und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, vor allem auch durch die Polizei. Genau. Das war so, was ich gemacht habe. Die Sache ist, dass es dann sehr oft ist es auch irgendwie eine absurde Art von Arbeit, weil man sieht, okay, man verteilt an einem Tag Zelte, die werden dann von Hundertschaften fast tagtäglich wieder den Menschen weggenommen, die werden zerrissen, zerstört, es ist eine unglaublich absurde Situation hier in Calais, die, wenn man nicht hier ist und das nicht gesehen hat, kann man fast kaum dran glauben. Es wird alles Mögliche gemacht, dass die Arbeit von diesen humanitären Akteuren und Akteurinnen verhindert wird. Es werden große Steine an Zugangsorten zu den Camps verlagert, damit die Autos von den Organisationen nicht keine Zufahrt bekommen. Es werden Wälder gerodet, sodass die Menschen, die hier sind und feststecken auf eine Art, sich keine Unterschlupf oder kein Schutz unter den Bäumen finden kann. Das heißt, werden ganze Wälder gerodet. Die Erde wird umgepflügt, sodass es uneben ist, sodass Zelte sich nicht gut anbringen lassen. Also es ist eine total absurde Situation hier. Und genau, und da habe ich mich engagiert und auch, das war auch eins der Gründe, weswegen diese Idee für diese Doktorarbeit auch entstanden ist.
Also sehen wir da auch sehr gut, wie staatliche Akteure eben auch auf solche Hilfsangebote und solche Hilfsarbeiten eben auch reagieren. Und du hast ja auch gerade gesagt, also Calais ist eben einer dieser Grenzorte, mit denen du dich in deiner Diss beschäftigst. Und deine Dissertation ist ja dabei eingerahmt in ein größeres Projekt zum Thema Border Criminology. Kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, worum es in diesem Projekt geht?
Genau, also ich studiere ich mache meine Doktorarbeit an der University of Oxford im Center for Criminology. Also es ist ein kriminologisches Forschungszentrum. Und dann gibt es noch ein Projekt oder ein Fokus des Zentrums, ist es gemeinsam mit ganz vielen anderen AkademikerInnen aus anderen Universitäten, das ist jetzt nicht spezifisch auf Oxford, gibt es ein Projekt oder im Endeffekt eine Richtung der Kriminologie, die sich damit beschäftigt, wie Grenzkontrolle und Strafjustiz und Strafrecht, wo da die Schnittstellen sind. Und es ist im Endeffekt, geht es darum, zu hinterfragen, wie diese Ausschlussmechanismen, die eigentlich ja nicht direkt mit Strafrecht und Strafjustiz zu tun haben, aber sich dessen Mittel oft bedienen, also wie zum Beispiel gefängnisähnlichen Institutionen wie Abschiebungseinrichtungen, also das ist jetzt nur ein Beispiel, also wie diese Ausschlussmechanismen verwaltet werden, also und wie Mobilität durch Staaten und Staatengemeinschaft mit Mitteln von Strafrecht und Strafjustiz auch gemanagt wird und also diese Mobilität von bestimmten Menschen gemanagt wird und verhandelt wird. Und vor allem auch, wie sie legitimiert wird und welche möglichen Erklärungsansätze es für diese Ausschlussmechanismen gibt. Also eben Criminology, Border Criminology ist aber auch besonders daran interessiert zu gucken, okay, wie ist es eigentlich für die Menschen, die von diesen Ausschlussmechanismen betroffen sind? Wie fühlt es sich für sie an, obwohl es ja nicht offiziell, sie nicht offiziell unter strafrechtlichen Perspektiven, aus strafrechtlicher Perspektive bestraft werden, fühlt es sich wahrscheinlich oft wie eine Bestrafung an, ausgeschlossen zu werden oder nicht autonom sein zu dürfen und zu können durch diese Staatsgewalt.
Und innerhalb dieses größer angelegten Projekts blickst du ja dann dabei auf die Rolle der nichtstaatlichen Akteure, die eben an diesen Orten tätig sind, und interessierst dich aber auch gleichzeitig für die Perspektive der Geflüchteten. Und jetzt gerade bist du mitten in der Feldphase. Was möchtest du also herausfinden?
Genau. Ja, das ist ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, dass ich gerade mich an einer Stelle meiner Doktorarbeit befinde, die gerade noch sehr explorativ ist und alles, was ich hier sage, ist wirklich sehr, ich bin am Beginn meiner Feldforschung, das heißt, ich glaube, es wird sich noch ganz viel weiterentwickeln und mein Thema und meine Ergebnisse und meine Analyse wird sich hoffentlich sehr viel weiterentwickeln über die nächste Zeit und die nächsten Jahre. Genau, aber ich ich glaube vor allem auch durch meine Arbeit in Calais damals als sozusagen Volunteer, aber auch durch meine andere Arbeit im asylpolitischen Bereich, zum Beispiel auch beim Flüchtlingsrat NRW, als ich in Deutschland gearbeitet habe und war, habe ich mich ganz viel mit oder gefragt, was ist eigentlich die Rolle von uns, also von nichtstaatlichen AkteurInnen an diesen Orten. Und ich glaube, vor allem in Calais ist mir oft aufgefallen, wie wir eigentlich eine Situation an einem Ort sind und Menschen unterstützen und versuchen, Arbeit zu machen, aber an einem Ort, der eigentlich an sich nicht existieren sollte. Es sollte eigentlich keinen Ort geben, wo Menschen systematisch vernachlässigt werden, wo Menschen tagtäglich Polizeigewalt erfahren, wo Menschen eigentlich nicht autonom sind, da zu leben, wo sie wollen. Und so einen Ort sollte es eigentlich nicht geben. Und trotzdem sind nicht staatliche AkteurInnen. Natürlich ist unsere Rolle und deren Rolle super wichtig, aber irgendwie durch diese Arbeit und dadurch, dass ich da drin steckte, habe ich mich oft gefragt, irgendwie ist es doch absurd, dass wir hier jeden Tag Zelte austeilen und diese Zelte dann wieder den Menschen weggenommen werden, oder ja, irgendwie sind wir auch Teil dieser Grenze, ohne dass ich irgendwie einen moralischen, ohne dass ich sagen will, diese Arbeit ist schlecht, die ist natürlich super wichtig, aber aus akademischer Sicht finde ich das super spannend, sich damit zu beschäftigen, mit diesen Ambivalenzen, oder auch, dass wir sehr oft als Teil des Human Rights Observation Projects uns auf Menschenrechtsdiskurse zurückbezogen haben, also auf Menschenrechte, auf die Menschenrechte dieser Menschen bezogen haben und damit argumentiert haben, aber ich mich gefragt habe, ja, das machen wir eigentlich schon seit 30 Jahren oder länger natürlich, seit den 90er Jahren im Bereich der Flüchtlingspolitik in Europa, und irgendwie, ich habe mich gefragt, ob diese Art der, ob diese Diskurse und ob Menschen, ob sich die Menschen, die eigentlich davon betroffen sind, damit identifizieren und auch so für sich argumentieren würden. Also es hat ganz viele, glaube ich, Fragen über die Rolle von nichtstaatlichen AkteurInnen für mich sind da aufgekommen. Und somit bin ich auch auf mein Thema gekommen. Ich beschäftige mich mit Grenzorten, unter anderem die Grenze hier an der französisch-britischen, an der französisch-britischen Grenze in Calais, und untersuche die Rolle von humanitären AkteurInnen an diesen Orten und welche Ambivalenzen es da gibt, und dann auch, wie es aus Perspektive von geflüchteten Personen oder von MigrantInnen, wie diese Unterstützung wahrgenommen wird und ob diese Unterstützung und diese Arbeit, die nichtstaatliche AkteurInnen machen und humanitäre Akteure, auch als so wahrgenommen wird, dass sie deren Autonomie unterstützt, oder ob sie als Teil der Grenze teilweise wahrgenommen werden. Also das sind jetzt wirklich nur so meine Forschungsfragen, und ich habe noch keine abschließende Ergebnisse, aber ja, genau, es kam auf jeden Fall aus einer gefühlten Ambivalenz, die ich selber empfunden habe, heraus, und ich bin gespannt, was ich da rausfinden werde.
Ja, und du hast ja auch vorhin so ein bisschen berichtet, du hast es ja dann als absurd bezeichnet, was du eben auch im Rahmen deiner Tätigkeit, dass du geholfen hast vor Ort in Calais, beobachten konntest. Also ihr habt Zelte gebracht, die Polizei kam, hat diese Zelte zerstört. Am nächsten Tag wurden wieder Zelte gebracht, die Polizei hat diese Zelte zerstört, repeat. Wenn wir dann an andere Grenzorte denken, abgesehen von Calais, wie unterscheiden sich dann vielleicht andere Grenzorte von Calais?
Mhm. Ja, natürlich fühlt es sich an, als wäre es ein Ausnahmeort. Aber im Endeffekt gibt es diese Muster von systematischer, so, also einerseits sich nicht drum kümmern und keine Prozesse finden oder entwickeln, also dass es keine staatlichen Prozesse oder Infrastruktur gibt, um zum Beispiel ein Asylverfahren zu durchgehen. Das ist fühlt sich einerseits total als eine Ausnahme an, aber ich denke, dass es diese Orte auch zum Beispiel an den Außengrenzen Europas gibt, wo zum Beispiel noch vor kurzem an der polnisch-belarussischen Grenze Menschen einfach abgeschottet wurden und nur nicht weiterkamen, weil, ja, und es da auch so eine Art Provisorien entstanden sind, aber keine Infrastruktur, um überhaupt einen Weg, einen legalen Weg für Menschen zu schaffen, um nach Europa zu kommen oder überhaupt einen Antrag zu machen. Das heißt, es gibt diese Art von Grenzorten. Es gibt dann auch natürlich noch viel administrierte Grenzorte, wie zum Beispiel die Hotspots in diese Aufnahmezentren in Griechenland, die wirklich auch staatlich geführt sind, sowohl von griechischen Behörden, aber auch von europäischen, von der Grenzschutzagentur Frontex, glaube ich, teilweise. Also wo die Präsenz vom Staat viel und von verschiedenen, von unterschiedlichen Behörden viel präsenter ist. Und das, oder genau, wo es so eine Art Rahmen und einen administrativen Rahmen gibt. Und das ist nicht, um zu sagen, dass es, also natürlich sind da an diesen Orten Unterkunft, Essen, dafür ist gesorgt, was hier in Calais die Forderung von nichtstaatlichen Akteuren ist, genau, die Menschen brauchen Unterkunft, die brauchen Wasser und Essen. Aber in diesen administrierteren Grenzorten gibt es das, aber gleichzeitig, ja, finde ich es spannend, darüber nachzudenken, wie diese Orte dann wiederum Orte der Abschottung, zu Orten der Abschottung werden, zu Orten, wo Menschen teilweise jahrelang feststecken bleiben, wo auch systematisch Menschenrechtsverletzungen passieren. Genau, also ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Grenzorten, die aber irgendwie auf einem Kontinuum zu sehen sind, wie die Europäische Union mit Menschen auf der Flucht und mit Migration überhaupt umgeht.
Okay, extrem spannend, dieses Spannungsverhältnis, was du aufzeichnest zwischen, ja, Staat, der Staat muss sozusagen für die Menschenrechte sorgen und das tut sie und in manchen Orten, aber dann sind vielleicht andere Kriterien, die dazu führen, dass es Schwierigkeiten gibt. Und dann an Orten, wo sozusagen diese grundlegenden Menschenrechte nicht eingehalten werden, also auf den ersten Blick. Und das ist extrem interessant und spannend und vor allem auch aus der Perspektive, die du da auch aufzeichnest. Und zwar kommst du ja aus der kriminologischen Fluchtforschung und du hattest im Vorgespräch auch erwähnt, dass Migration und Flucht zunehmend auch mit den Methoden des Criminal Justice erforscht wird. Und das ist auch völlig neu für mich. Und vielleicht kannst du uns so einen kurzen Überblick darüber geben, was die Kriminologie als Wissenschaft eigentlich ausmacht. So als kleiner Crashkurs.
Genau, also ich werde dem hier bestimmt nicht zu 100% gerecht. Das muss ich schon mal vorweg sagen, weil das gibt
auch nicht der Anspruch.
Ist ein Riesenfeld. Ich würde sagen, was Kriminologie ausmacht, also Kriminologie beschäftigt sich mit dem Nationalstaat und mit den Methoden des Nationalstaates oder mit Methoden von Staaten sozusagen Ausschluss oder Ausschluss zu organisieren. Und wenn zum Beispiel aus kriminologischer Sicht Fluchtforschung, da würde ich auch eher sagen, es wäre dann nicht unbedingt Fluchtforschung, sondern Grenzkontrolle, also Grenzforschung. Also es ist immer eher aus der Perspektive von welche Mechanismen werden entwickelt und wie wird Mobilität in diesem Fall, also wenn es um Migration geht und um Grenzkontrolle, wie wird Mobilität gemanagt und wie wird die Kontrolle von Grenzen gemanagt und warum wird sie, also welche möglichen Erklärungsansätze gibt es für diese Mechanismen? Das heißt, wenn es um kriminologische Fluchtforschung geht es auch vor allem darum zu verstehen, was sind eigentlich die Logiken dahinter, dass bestimmte Arten von Menschen, bestimmte Gruppen von Menschen ausgeschlossen werden oft. Und deswegen denke ich auch, dass ehrlich gesagt Border Criminology als als Feld sehr interdisziplinär ist, weil wir zwangsweise uns mit postkolonialer Theorie beschäftigen müssen, weil viele dieser Ausschlussmechanismen greifen zurück auf rassistische Strukturen, die kolonial gewachsen sind oder die geschichtlich gewachsen sind. Aber Border Criminology spezifisch ist ein Feld, welches sich vor allem auch mit den Konsequenzen für die Menschen, die selber davon betroffen, also die selber von diesen Ausschlussmechanismen betroffen sind, und wie es sich für sie anfühlt und nicht, also sozusagen das so ein bisschen umzukehren. Ja, wir wollen verstehen, warum Staaten diese Mechanismen entwickeln, aber wir wollen sie besser verstehen durch die Perspektiven von denen, die betroffen sind. Denn dann können wir das besser verstehen. Also zu verstehen, okay, wie ist es eigentlich für die Menschen, die gerade an den Grenzen sind? Wie ist es? Ja. Wie empfinden sie das eigentlich? Oder was sind deren Erfahrungen? Und dadurch zu enttarnen ein bisschen die Logik, die hinter europäischer Grenzpolitik zum Beispiel steht, dadurch besser zu verstehen.
Interessant, also so eine gewisse Multiperspektivität, die du einnehmen musst. Also zum einen die Perspektive des Staates durch die Grundlagen aus dem Forschungsfeld, auch wo du herkommst. Und du nimmst jetzt die Perspektive der Geflüchteten sozusagen auch mit ein oder reflektierst sie, um Urteile darüber fällen zu können. Ja, das ist spannend.
Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt und der einzige Weg, womit man eigentlich also Schlüsse ziehen kann durch die Erfahrung der Menschen, die eigentlich diese Politiken erfahren. Ich glaube, die haben wahrscheinlich die beste Analyse und die besten Werkzeuge, um zu analysieren, warum sie gerade da sind, wo sie sind und warum sie gerade so behandelt werden, wie sie behandelt werden.
Extrem spannend und umso wichtiger, dass du dich gerade da befindest, wo du gerade bist, um die Feldforschung voranzutreiben. Ist es aber, wenn wir jetzt sozusagen nur eine Perspektive einnehmen, und zwar die des Staates, kann man denn überhaupt sagen, dass Flucht, also ist Flucht nicht irgendwie immer kriminell aus der Sicht des Staates? Kann man das so pauschal sagen?
Also aus der Perspektive des eigentlich ja nicht. Also man muss ja schon sagen, es gibt ja auch internationales Recht, Menschenrecht, also die Flüchtlingskonvention, also Flucht ist aus der Perspektive des Staates nicht kriminell. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, sich darauf zu beziehen und zu sagen, ja, es gibt diese Standards, auf die sich, die verbindlich sind, und es gibt die Menschenrechtskonventionen, die Genfer Flüchtlingskonvention, und das heißt, Flucht ist aus der Perspektive des Staates nicht kriminell. Aber was wir in der Praxis sehen, ist, dass diese Migration im weitesten Sinne, Flucht und Migration, kriminalisiert wird und es sehr viele Praktiken gibt, die dazu führen, dass Menschen sich wahrscheinlich auch als kriminell empfinden oder dazu gemacht werden oder dazu, also so produziert wird, also dass es so, diese Situation so produziert wird, dass es so, dass Flucht kriminalisiert wird, aber auch Flucht, also Unterstützung, also es gibt auch Unterstützung von Menschen auf der Flucht, wird auch kriminalisiert. Und kriminalisiert ist im weitesten Sinne sowohl diskursiv durch die Medien als auch ganz konkret durch legale Mittel als auch durch Verwaltung. Also es muss nicht unbedingt immer mit Mitteln des Strafrechts, ganz konservativ Criminology, sozusagen kriminologisch definiert zu sehen, sondern im weitesten Sinne diskursiv als auch rechtlich werden Menschen kriminalisiert. Aber das heißt, die Antwort auf die Frage, ob Flucht per se als kriminell zu betrachten ist. Ich würde trotzdem, als wenn ich eine definitive Antwort geben müsste, ist nein, weil das natürlich nicht so sein darf. Und ich würde sogar sagen, Migration im weitesten Sinne sollte nie als kriminell zu betrachten sein.
Ja, spannend. Dann machst du tatsächlich so einen Theorie-Praxis-Abgleich, so ein bisschen, indem du schaust, was eigentlich sein sollte, wird das überhaupt umgesetzt? Und das stößt du ja, wie du gerade berichtet hast, tatsächlich auf große Divergenz einfach, dass es nicht so unbedingt ist, wie es in der Theorie ist, nach der Menschenrechtskonvention.
Genau.
Ja,
genau.
Ja, Spannend. Und wenn wir jetzt vielleicht auf die aktuelle Zeit das beziehen, du warst in Calais auch während der Flüchtlingsbewegung 2015 ungefähr, oder? Passt das?
Damals, 2015, ja. War ich in Deutschland beim Flüchtlingsrat. Aber genau, aber ich glaube, das war noch bis 2018.
Die ganzen
ich glaube, 2015 bis 2018 war eine sehr bewegte Zeit.
Ja, und dann hast du das ja wirklich live auch tatsächlich miterlebt. Und wie würdest du das denn sagen, wie aus der kriminologischen Perspektive, wie wird die Fluchtbewegung von 2015 ungefähr im Unterschied zu der aktuellen Fluchtbewegung aus der Ukraine betrachtet? Weißt du da aktuelle Diskurse vielleicht?
Also ich glaube, das ist auch noch alles sehr frisch, sodass alle Analysen, die ich bisher gelesen habe, wahrscheinlich sehr sehr vorläufig sind. Und insgesamt, also es sind glaube ich, gerade nach 7 Wochen Krieg in der Ukraine 4 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Es ist eine unglaublich schreckliche Situation mit Kriegsverbrechen durch Russland. Und insgesamt würde ich sagen, dass ich eher dazu tendieren würde zu sagen, nein, lasst uns das nicht vergleichen und mit 2015. Also, dass so Vergleiche insgesamt immer schwierig sind. Ich glaube aber, dass auch innerhalb der aktuellen Situation sich Widersprüche gezeigt haben, die eigentlich ja keine Widersprüche sind, wenn man die letzten 10 bis 20 Jahre europäische Flüchtlingspolitik betrachtet. Nur zum Beispiel die Tatsache, dass schwarze Menschen oder also zum Beispiel afrikanische Studierende, die in der Ukraine waren, an der Grenze also in den ersten Tagen gab es ganz viel Berichterstattung darüber, wie schwarze Menschen, die in der Ukraine gelebt haben, aber keine ukrainische StaatsbürgerInnen waren, nicht rauskamen. Und ich finde, die Situation an sich gerade zeigt auch schon ein bisschen diese Widersprüche da, die da sind. Oder die Tatsache, dass noch ein paar Monate vorher, wie ich vorhin meinte, an der polnisch-belarussischen Grenze, also an der gleichen Grenze, Menschen aus Afghanistan feststeckten und nicht weiterkamen. Und ähnlich wie hier in Calais mit Mauern und Stacheldrahtzaun nicht empfangen wurden, sozusagen, sondern abgeschreckt wurden. Das heißt, ja, es ist schwierig, das zu vergleichen, aber im Endeffekt, was auf jeden Fall 2015 und heute gezeigt oder in beiden Situationen passiert, ist, dass man unglaubliche Solidarität durch die Zivilgesellschaft sieht. Und ich glaube, das zeigt auf jeden Fall, dass Menschen eigentlich Flucht verstehen, und ich würde sogar sagen, dass Menschen es verstehen, warum es notwendig ist, zu fliehen in so einer Situation. Und ich würde auch sogar sagen, dass Menschen verstehen, in Deutschland, aber auch in Europa verstehen würden, warum es notwendig ist, zu migrieren. Auch wenn es keinen offensichtlichen Grund ist, außer dass man woanders leben möchte und ein besseres Leben aufbauen möchte. In Deutschland ist heutzutage, glaube ich, jeder dritte Mensch hat einen Migrationshintergrund oder irgendwie sowas. Ich glaube, ja, genau. Und ich glaube, es ist diese große Bewegung durch die Zivilgesellschaft und Solidaritätsbewegung, genauso wie 2015 mit der Willkommenskultur, zeigt, dass Menschen die Flucht verstehen und Migration verstehen und Verständnis dafür aufbringen können. Und was ich jetzt wichtig finden werde für die Analyse von den Reaktionen auf die Flucht von 4 Millionen ukrainischen Menschen, was ich interessant finden werde zu analysieren, ist, warum es so eine unterschiedliche Reaktion gab von Seiten der Europäischen Union, von Seiten der europäischen Staaten. Also nämlich dadurch, dass alle bürokratischen Hürden oder ganz viele bürokratischen Hürden abgebaut wurden, dass Menschen nicht in Aufnahmeeinrichtungen 2 Jahre lang ohne Arbeitsmarktzugang und einfach abgeschottet, also dass diese ganzen Hürden abgebaut wurden, hat eigentlich entpuppt und gezeigt, dass die aktuelle Flüchtlingspolitik eigentlich nicht fit for purpose ist, also eigentlich nicht solchen Zuständen entspricht, wie, also im Endeffekt fände ich das, glaube ich, nur interessant, mal zu vergleichen, warum es so eine unterschiedliche Reaktion gab. Und ich finde, jetzt schon hat sich gezeigt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, Menschen jahrelang in Aufnahmeeinrichtungen zu verweilen zu lassen oder 80 Millionen, wie hier in Calais, für Polizeieinsätze in einer kleinen Stadt, also 80 Millionen pro Jahr in einer kleinen Mini-Stadt wie Calais, 80 Millionen für Polizeieinsätze zu investieren. Also das alles ist sehr irrational. Und ich finde, das hat die aktuelle Reaktion von europäischen Staaten wirklich gezeigt, indem sie alles so bürokratische Hürden für Geflüchtete aus der Ukraine abgebaut haben. Und genau.
Also man hat vielleicht gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit. Das wäre schön. Oder das herauszufinden.
Das wäre schön.
Das wäre schön.
Ich bin da
sind wir skeptisch. Sehr gespannt. Also in Anbetracht der Zeit sind schon wieder über eine halbe Stunde vorbei. So schnell vergeht die Zeit, wenn wir so spannende Themen haben hier. Aber wir würden dir trotzdem die letzten Worte sozusagen überlassen. Vielleicht haben wir über ein bestimmtes Thema noch nicht gesprochen, das dir noch auf dem Herzen liegt, oder eine bestimmte Sache, die du noch erwähnen möchtest. Dann darfst du das jetzt gerne kurz einbringen.
Ich habe tatsächlich nicht so viel, also vielleicht einfach nur, dass es unglaublich gute und unglaublich wichtige Initiativen gibt, die sich für die Rechte von MigrantInnen einsetzen und dass es auch wenn es diese Ambivalenzen gibt, die ich ja auch erforsche, ich es super wichtig finde, dass wir konkret Solidarität bieten, sei es durch Spenden, sei es durch konkrete Arbeit, sei es durch Teilen. Also ich glaube, es ist super wichtig, dass wir heutzutage jetzt mehr denn je super laut sind und uns sozusagen für eine Gesellschaft einsetzen, wo die offen ist und die willkommen heißend ist und die, ja, und uns auch offen gegen Rassismus einsetzen und gegen rechte Tendenzen, politische Tendenzen. Also im Endeffekt, dass wir neben unserer akademischen Arbeit auf jeden Fall schauen, wie wir konkret auch die Arbeit on the ground sozusagen unterstützen können.
Nicht im Elfenbeinturm verbleiben.
Genau, und ich glaube, viele machen das ja auch schon.
Aber nicht alle, das stimmt.
Aber ja, vielen Dank für diese wirklich wichtigen und guten Schlussworte zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, Eva, dass du heute bei uns warst. Viel Erfolg dann noch für die weitere Feldphase und wir sind wirklich sehr gespannt, irgendwann dann auch von den Ergebnissen lesen zu können. Und damit verabschieden wir uns dann auch bei unseren ZuhörerInnen. Danke fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint dann wie immer zum 15. des nächsten Monats. Und bis dahin sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.